Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
Du bist Gastgeber.
Achso, ich bin Gastgeber. Hier ist Uwe Boll.
Und, selbst Vorgespräche bringen nichts mehr.
Nein, genau. Wir hatten ja ein Vorgespräch. Also ich sag's mal so, ich war beim Neurologen. Ich habe so einen Armzittern und muss jetzt irgendwie versuchen, mit Krankengymnastik, autogenem Training, wie auch immer, dieses Muskelzittern loszuwerden.
Aber das Positive aus dem Vorgespräch, wir beide sind Titanen.
Denn, genau, bei mir eine Bandscheibe.
Eine Bandscheibe aus Titan und ich habe einen Schulterknochen aus Titan. Bei dir kam es aus einem Boxunfall, wie ich das verstanden habe, und bei mir aus einem Motorradunfall. Also grundsätzlich sehr männliche Attribute, die allerdings uns zu Wracks gemacht haben.
Ja, das Schlimme bei so einer Nummer ist ja, dass man unweigerlich spürt, man verfällt. Ja, ich habe ja jetzt nur wirklich seit 15, 16, 17 Jahren Hüftarthrose und hätte schon vor 10, 15 Jahren die Hüfte auswechseln müssen oder können, aber ich bin durch Gymnastik schmerzfrei, muss ich sagen. Da mache ich Liebscher Bracht und deshalb werde ich mir diese Hüfte nicht austauschen lassen. Aber ich kann aber mit der Hüfte auch leider nur noch Fahrrad fahren und Krafttraining machen. Ich kann einfach all diese Sachen, die ich früher gerne gemacht habe, mal Tennis spielen, Squash, Joggen, geht alles nicht mehr. Und das schon seit 15 Jahren. Und jetzt kommt noch dieses Muskelzittern dazu, wo man dann eben, also jetzt so, und das ist aber, man spürt so, das Alter
nimmt ja, aber dagegen muss man genau was machen. Ich habe ja vor Jahren jetzt mit dem Kuhstalltraining angefangen, hat mich zum Physiotherapeuten zurückgeschmissen, weil ich einen Beckenschiefstand habe und durch die einseitige Belastung, weil ja jeder hat ja eine Präferenz, entweder bist du Linkshänder oder Rechtshänder. Das heißt, das Schaufeln mit der Gabel, wenn ich das umlage auf die andere Seite, dann sehe ich aus, als wäre ich körperbehindert. Also mache ich diese einseitige Bewegung, das sind ja Tonnen, die da bewegt werden, und dann habe ich Schmerzen in den Beinen an der Seite, die Sehnen machen das nicht mehr so gut mit. Und was müssen wir machen? Wir müssen uns mehr dehnen. Dehnen lügen nicht, wie wir wissen seit Michael Holm. Und ich habe mir jetzt dann hinten mein Wohnzimmer aufgeteilt und jetzt mache ich ein richtiges Ruder, Treppstepper, und ich werde mir eine Sprossenwand kaufen, ja, wo man so Übungen dran machen kann und auch so Gummibälle und all das Gedöns, wo man sich halt stretcht und dehnt. Das ist langweilig. Leider, Langeweile ist nicht schlimm. Nordfriesland kennt das, aber die Anstrengung, das ist nämlich total anstrengend, so eine Scheiße zu machen. Aber muss man tun, wenn du fit bleiben willst. Ich habe ja jetzt meinen Hund hier. Fit und gesund durch Sport mit dem Hund und sein wunderbar belebendes Momentum. Aber du musst halt aufpassen. Wir gehen jetzt auf die 60 zu, und wenn du die körperliche Kraft, wir sind ja beides eigentlich vom Typus her Bullen, ja, also ja, sehr körperliche Männer. Ja. Und wenn das beibehalten werden soll oder den Verfall weiter herauszögern soll, viel mehr kann man nicht machen, dann müssen wir mehr tun als früher. Früher konntest du bis morgens um 8 in der Kneipe stehen und dann bist du joggen gegangen. Das geht halt nicht mehr.
So ist es. Das ist es. Und ich würde sagen, dann können wir doch direkt mal zu Annalena Baerbock springen.
Also warum, erstens Sexismusdebatte, warum wird Annalena Baerbock bei Twitter an ihren Mänteln gemessen? Ja, ich darf nicht mehr sagen, dass Karl Lauterbach gefärbte Haare hat, aber die Mäntel von Annalena Baerbock, die dürfen durch die Zähne gezogen werden. Mal abgesehen davon, dass sie mit Abstand die schönste Frau ist, die wir je durch Deutschland, durch die Welt geschickt haben, und sie auch modisch absolut top präsent ist. Finde ich super, aber ich würde es nicht bemerken. Warum wird das ist doch Sexismus, oder? Warum wird eine Frau anders gemessen als ein Mann? Weil dem Lindner oder Jens Spahn, die aus ihren Anzügen rauswachsen, ja, weil sie immer diese Kekse in den Runden in sich hineinstopfen, das finde ich nicht in Ordnung. Warum ist das so?
Na, das ist aber ganz normal, kannst du quasi sagen. Und da zeigt sich tatsächlich auch, da gebe ich jetzt mal die Pluspunkte der gesamten Vogue-Culture. Es ist tatsächlich so, sobald eine Frau so ein Minister ist, wird sie nicht so ernst genommen und wird sozusagen, in Englisch würde man sagen, belittled. Ne? Jetzt, ja, weil die ganze Vorpresse ist jetzt, sie reist nach Kiew, sie reist nach Russland. Genau, was eigentlich Olaf Scholz hätte auch machen müssen, mit ihr zusammen. Es ist jetzt zu wichtig, dieses Thema.
Ja.
Scholz sitzt es aus, macht gar nichts.
Fährt zu seinem Freund nach Spanien.
Bitte?
Fährt zu seinem Freund nach Spanien.
Ja, genau. Also ich verstehe Olaf Scholz im Moment überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht.
Aber die Baerbock macht da richtig. Aber ich hoffe, sie hat unseren Podcast gehört beim letzten Mal.
Hat sie ja.
Ja, genau. Und ich hoffe, dass sie nicht einfach nur die Stimme Amerikas da wieder gibt. Da habe ich ein bisschen Angst vor, weil sie ist ja extrem gegen Russland eingestellt und für Amerika. Und ich hoffe nicht, dass sie da nur den Larry raushängen lässt und Stärke zeigen will gegen Russland. Ne? Sondern, wie wir gesagt haben, man muss auch mal Jönne könne, also man muss auch irgendwas mal offern, um eine Sache beizulegen. Und da ist natürlich die Pipeline der allererste Punkt, wo man dann einfach sagen muss, unter den bestimmten Bedingungen wird diese Pipeline tatsächlich russisches Gas nach Deutschland liefern, unter den Bedingungen auf gar keinen Fall. So, und die Amis wollten die ja sogar vom SWIFT-System abschneiden.
Ja, was aber nicht geht, weil dann das gesamte europäische Zahlungssystem oder das weltweite Zahlungssystem zusammenbricht. Also wir, hast du ja schon mehrfach hier in dieser Sendung auch angesprochen, wir entscheiden uns ja immer am Ende für Geschäfte. Also Menschenrechte und alles Mögliche, was wir sonst so auf den Lippen führen, spielt nicht so viel eine Rolle wie Geld. Und wenn das SWIFT ausgesetzt wird, dann sind wir alle am Arsch. Das geht nicht.
Genau, das ist ja im Prinzip, da wird es ja sagen, IBANs sind nicht mehr gültig.
Genau.
Also und die Russen haben ja, das ist ja nicht nur Russland, sondern in Russland sind ja auch viele Firmen aus aller Welt.
Ja.
Und wenn du jetzt quasi da sagst, sobald die russische Grenze übertrieben wird, kommst du gar nicht mehr online, kannst gar nichts mehr buchen, kannst gar nichts mehr überweisen, kannst gar keine Rechnung mehr stellen. Oder kannst keine Rechnung mehr nach Russland bezahlen, die Russen können keine Rechnung mehr außerhalb bezahlen. Das ist natürlich alles, es schreit nach einem wirklichen Gipfel und zwar ein Gipfel der Top-Player.
Ja, und dann so lange, bis man mit einer Einigung vom Tisch geht.
Genau.
Nicht immer
man
diese
muss sagen, wir müssen
Spitzendiplomatie.
Mit einer Einigung vom Tisch kommen.
Genau, und das ist aber genau dieser Nachteil dieser medialen Politik der letzten 20 Jahre. Du hast kein früher, weißt du, die erste Gründung der EU, der erste G7-Gipfel, der sogenannte Gipfel, da gab es das Wort Gipfel noch nicht, da war ein Berg, hat einen Gipfel. Da haben sich die Franzosen und die Deutschen irgendwo in einem Hotel in der Nähe von Paris getroffen und keine Kamera war dabei. Die haben erstmal besprochen, was man eigentlich machen will. Und hier findet alles nur noch für die Medien statt. Die war gestern in der Ukraine bei dem Chelesny, wie heißt der Präsident, um Foto zu machen. Das ist halt einfach zu wenig. Die treffen sich, ja, es sind überall nur noch Symboltreffen, aber inhaltlich wird praktisch gar nichts mehr besprochen. Und hier geht's jetzt wirklich ernsthaft darum, wer ist wer in dieser Welt und wie können wir jemanden, der ein Schwächling ist, weil diese Lavrovs, den musst du nur ins Gesicht gucken, dass das Verbrecher sind, ist klar. Die sind aber da. Und sie sind die einzigen Verhandlungspartner, die man hat. Und wenn man die militärisch nicht schlagen will, was man nicht wird, siehe Krim, siehe Syrien, wir machen ja nie was, dann sollte man auch nicht darüber reden, dass wir 3 Panzer verkaufen an die. Das bringt
die
überhaupt nichts.
Die Engländer verkaufen doch schon an
Ukraine. Das bringt doch überhaupt nichts. Davor hat doch niemand Angst, weil wir die Waffen doch sowieso nicht einsetzen. Und wir können doch nicht das ukrainische Volk nach vorne schieben und sagen, jetzt verteidigt euch mal schön.
Nein, also, nein, aber trotzdem ist es natürlich eine Doppelzüngigkeit. Du kannst nicht sagen, du stehst voll hinter der Ukraine und gibst denen dann keine Waffen.
Sie sind bis an die Zähne bewaffnet.
Ja,
die
sie sind, aber trotzdem haben die Engländer heute an sie weitere Waffen verkauft. Mehr Waffen. Ja? So. Nur, wie gesagt, ich bin natürlich auch gegen jede Eskalation und es darf auf gar keinen Fall einen Krieg geben. Das ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, man kommt ja nur kann einem Krieg nur ausweichen, wenn man auch in irgendeiner Weise mit Russland tatsächlich in einen aktiven, positiven Dialog tritt.
Ja.
Um mal die Stimmung aus der Luft zu nehmen, ja. So. Und es ist ja konkret so, wenn du sagst auch, natürlich sind es Verbrecher, aber weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache eine Bar auf der Reeperbahn auf, dann weißt du wirst zu tun haben mit Verbrechern. dein Vermieter, deine Lieferanten, weil es da einfach so ist. Du kannst keine Bar da aufmachen, wenn du keine Deals mit irgendwelchen Verbrechern machst. Da musst du nämlich sagen, ich mache lieber eine Bar auf in Hünstetten, in der ganz normalen Straße. Dann kannst du das auch ohne Verbrecher machen. So, jetzt ist es aber in der Welt so, die Russen sind da und sind nun mal Verbrecher. So, und also jetzt zum Großteil jedenfalls die Regierung, wie sie aufgebaut ist. So, und dann muss man versuchen, weil wir gar keine andere Wahl haben, es irgendwie so zu machen, dass wir unsere Bar haben können, aber die können auch noch leben und wir überleben.
Ja, aber so. Wenn du jetzt mal die Potentatenstaaten dir anguckst, ja, die sind ja alle höchst fragil. Der Putin geht nur nach außen, damit er nicht nach innen schauen muss, weil da fliegen ihm die Sachen nämlich sonst um die Ohren. Also braucht er außenpolitisch eine Bedeutung. Er muss diese Weltmachtstreben der UdSSR zurückholen. Bei Erdogan ist es schon gescheitert, das ist alles total im Brot. Trotzdem kann er noch Repression ausstatten. Von Syrien brauchen wir gar nicht zu reden. Boris Johnson ist ein ganz anderes Thema, aber dem fliegt innenpolitisch auch alles um die Ohren und Amerika ist innerlich auch faul und tot. Ja, das sind also diese ganzen Systeme, die sich immer an alten weißen Männern ausrichtet, sind kaputt und wir sind nicht kaputt, weil wir eine Diversität haben. Jetzt, ich meine das jetzt nicht in dem gesellschaftlichen Kontext, sondern weil wir viele Parteien haben, weil wir viele unterschiedliche, auch sehr schwächliche Leute haben. Das kann alles sein, aber unser System ist erwiesenermaßen viel, viel stärker, nur in dieser einen Maßgabe, nämlich die Eier auf den Tisch zu legen, da sind wir nicht gut drin. Also sollten wir uns in diesen Fight nicht begeben, weil den können wir nur verlieren. Und deswegen müssen wir andersrum und deswegen sind schöne Mäntel von Annalena Baerbock allemal wichtig. Das ist nicht unwichtig, da aufzutreten, nämlich anders aufzutreten. Du weißt ja von Tele5, anders ist besser. Und dieses Beispiel sollten wir beibehalten. Viel reden, lange reden, oft reden, ständig reden. Richtig. Und ich habe das im Business immer, wenn du einen Gegner nicht schlagen kannst, umarme ihn. Ja, geh auf ihn zu, mach die Faust in der Tasche. Verkneif dir, das letzte Wort zu haben. Das ist allemal besser, weil die gehen irgendwann alle über den Jordan und wir bleiben. Und wir sind wirklich, Europa ist das stärkste System weltweit. Niemand ist so anziehend wie Europa. Es ist nicht Afrika, es ist nicht Asien, es ist schon gar nicht China, es ist nicht Indien. Niemand will nach Russland emigrieren. Alle wollen zu uns und das ist ein Kompliment und das ist gut. Und diesen positiven Drang, den sollten wir nutzen und nicht ständig immer nur über unsere Bedrohungen und ach, wie schwierig alles ist. Es ist doch toll. Es ist doch großartig, dass wir hier alle so leben können, wie wir leben. Aber wir müssen auch was dafür tun und nicht immer nur sagen, oh, der hat wieder eine Bedrohung und der will mich zum Opfer machen und da habe ich einen Nachteil. Das muss aufhören. Wir müssen Stärke zeigen, aber das ist mentale Stärke und nicht sagen, wir sind plötzlich eine militärische Weltmacht. Wir sind lächerlich militärisch und bleiben es.
Nee, wir sind aber eine wirtschaftliche Weltmacht und sind für die Russen extrem wichtig.
Total
wichtig. Und das müssen wir jetzt ausspielen. Und dazu muss man eben aber auch dem Putin ganz konkret sagen, diese Pipeline wird in Betrieb genommen. Unter folgenden Bedingungen. Dann hat er ja was davon, keinen Krieg gegen die Ukraine anzufangen. Ja? Wenn man schon sagt, die Amis können so offerieren nichts und sind stur wie, was weiß ich, Lappleder und eine Wand, dann muss man eben wirklich sagen, so, wir bieten aber etwas an als Europa oder auch als Deutschland dann alleine. Und wir hoffen drauf, dass wir sozusagen zivil und in Frieden leben können und dass diese militärischen Konflikte nicht nötig sind, auch in Zukunft nicht. Und die anderen Punkte von Putin, eben dieses, dass wir nicht Schweden oder Finnland wusste ich gar nicht, dass Schweden und Finnland überhaupt nicht in der NATO sind, habe ich auch keine Ahnung von, aber dass man einfach dann die Ukraine zum Beispiel da einfach sagt, die werden kein Mitglied der NATO, das finde ich schon verständlich, dass man einfach auch aus Deutschland einfach sagt, so wie wir ja zum Beispiel auch sagen in der EU, wir nehmen die Türkei nicht auf, weil es einfach viel zu viele Gründe gibt, die nicht aufzunehmen. So, ja, und das ist eben richtig, die Türkei nicht in die EU aufzunehmen. So, dass sie in der NATO sind, finde ich schon ein Skandal. So, aber ist egal, aber die Ukraine ist weder in der NATO noch in der EU und dabei kann es auch bleiben. Trotzdem wollen wir mit der Ukraine Handel und Wandel treiben und wir wollen, dass es der Ukraine gut geht. So, ja, und von daher, dem Putin käme ja auch nicht in den Sinn, auf einmal Schweden zu besetzen. obwohl sie ganz alleine quasi dastehen, weil die Schweden könnten sich natürlich auf unsere Hilfe total verlassen, auf die Hilfe der ganzen Welt, inklusive Amerika, auch ohne NATO-Mitgliedschaft. So, und deshalb finde ich eben auch, wie du sagst, auch dass die Baerbock jetzt dahin fliegt, finde ich enormst wichtig. Wichtig ist nur, sie muss dann tatsächlich auch Zeit verbringen und mal tiefer mit denen reden, auch auf der privaten Ebene. Da muss man mal zusammen essen, da muss man mal und nicht nur mit Translator da sitzen und dann irgendwelche statischen, hölzernen Dinger von sich geben. Ich hoffe, dass sie jetzt das Heft da in die Hand nimmt und wünsche ihr sozusagen absolut viel Glück dabei.
Ja, man muss allerdings jetzt auch sagen, bei Lavrovs und Kohorten kann man nicht davon ausgehen, dass da nicht ein galoppierender Sexismus eine Rolle spielt und die da sitzt und der die anguckt und sagt, Mädchen, ich esse dich zum Frühstück.
Ja gut, aber also, bei der Merkel haben sie das ja auch nicht gemacht.
Ja.
Die Merkel hat sich schon
dazu sage ich jetzt
nicht. Gut, aber bei der Merkel haben sie gewusst, es ist alles sinnlos, was wir da probieren. Das wird alles an der abprallen. Außer der Hund wird reingelassen ins Zimmerchen. Dann fängt sie an, sich in die Hose zu pinkeln. Ja?
So, ich hab eine fachliche Frage als dich, als Fernseh- und Filmregisseur. Ich habe jetzt wieder mal am Wochenende Tatort geschaut, obwohl ich die letzten 5 Male jetzt mal ganz grob enttäuscht wurde und ich immer mich weiter, es kann sein, dass ich das bin, mich immer weiter entferne. Ich bin ein Freund von klassisch erzählten Geschichten. Da ist ein Mörder, ich weiß, wer der Mörder ist. Ich gucke anderen dabei zu ermitteln. So, jetzt haben wir wieder Münster gehabt.
Ja.
Es war totaler Mist. 14 Millionen Zuschauer, mehr als Wetten, dass. Overacting, wie in einer Kreisschauhalle in Bad Münstereifel, dritte Klasse. Dieser Thiel, ich nenne ihn Infantil jetzt, der hat sowas von drüber gespielt, dass du wirklich gesagt hast, ey Leute, dann war da eine Dunkelhaarige. Die war ganz offensichtlich, ich habe die auch gegoogelt, dann die hatten iranisch, afghanisch Namen, weiß der Geier, die hieß dann Annika Kröger und konnte gar nicht schauspielern. Liefers ist ja aus anderen Gründen irgendwie so ein bisschen grenzwertig und die Story war scheiße.
Der eine glaubt doch, er hat selber einen umgebracht oder
warum, was? Ne? Warum krieg ich nicht mal wieder einen guten Tatort serviert? Was ist denn da los? Ist Corona gegen Drehbücher? Dürfen normale Sachen nicht mehr stattfinden? Muss jetzt alles irgendwie schwierig sein und ich muss dem nicht folgen können? Darf ich nicht einfach mal ganz einfach unterhalten werden und nicht da sitzen und sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße? Ich habe gestern...
Ja, lass mich doch mal antworten
darauf. Ja, nur wart mal. Einen kleinen Unterschied noch. Ja. Ich habe gestern Afterlife, dritte Staffel, komplett gesehen, weggebinged, sind nur 3 Stunden, geht. Jede kleinste Nebenrolle mit brillanten Darstellern besetzt. Und wir kriegen gar nichts hin. Ist das jetzt von mir so eine Selbstzerfleischungsmanie oder was läuft da schief?
Nein, was da läuft, ist Folgendes. Dieselben Produktionsfirmen machen immer dieselben Tatorte für immer. Jetzt musst du immer Folgendes überlegen. Wenn du seit 25 Jahren Tatort machst, das ist wie bei, was weiß ich, Derek, der Alte und so weiter, Soko. Die sind so ausgeschrieben, die Jungs. Und anstatt auf neue Leute zu setzen mal und sagen, der macht mal einen Tatort, der Autor macht mal einen Tatort, ja, kommen die dann immer mehr auf diese absurden, wie bei diesem Tatort, Ideen, weißt du, dass der auf einmal selber mordverdächtig wird oder denkt, der hat sie nicht mehr alle, wie auch immer. Und dann, ich sag mal so, Schimanski damals hätte sowas einfach nicht mitgemacht.
Ja. Ne?
So, der hätte gesagt, ich bin der Kommissar hier im Ruhrport und es ist nicht so, dass ich auf einmal auch tatverdächtig bin, weil das einfach vollkommen unrealistisch ist. Passiert den meisten, Mordermittlern sowieso nie in ihrem Leben, dass sie auf einmal denken, sie haben selber einen umgebracht, dann kommen sie nämlich in die Klapse. So, und so weiter und so fort. Und es ist einfach so, dass dadurch diese Stories, ich muss zugeben, ich gucke jetzt überhaupt keine Tatorts mehr schon seit längerem, weil ich genau das festgestellt habe, dass es immer absurder wurde oder auch mit den Schweiger-Tatorts immer unrealistischer. Ja? Und ich habe zum Beispiel gestern gesehen Small World, das ist ein polnischer Film, wo Kinder entführt werden, also Frauen, also Kindertrade, ne? Sextrade und so weiter. Das ist bei Amazon Prime der Film, das ist sehr hart, aber ein knallhart durchgezogener Thriller, wie so ein polnischer Beamte dann versucht, so ein Mädchen wiederzufinden und die dann 13 Jahre später in Thailand wiederfindet. Und das ging aber richtig an die Nieren. Und da wird einem, wenn man so einen Film sieht, dann auf einmal vollkommen klar, wo der Unterschied ist. Die hatten wirklich was zu erzählen und hatten auch die Eier, es so zu erzählen, wie man es erzählen muss. Also der Film war ab 18. Der deutsche Tatort ist eben weichgespültes Rentnerkino.
Und wir geben so wahnsinnig viel Geld für all diese Sachen aus. Und wie gesagt, gestern Afterlife, da sind Figuren drin, die sind natürlich alle total überzeichnet und die Männer sind fast alles wirklich Heimbewohner, ja. Aber da ist so viel Basierung doch drin. Es ist halt nur überzeichnet. Du kannst diese Figuren aber nacherzählen. Und es ist von dem lustigsten Lachen zum sofortigen Heulen ist es 3 Sekunden. Und was hinterlässt Deutschland international für eine Spur? Sag mir das mal. Wofür stehen wir in diesem Kulturgut Film und Fernsehen?
Ja, für nix. Also wir verkaufen ja auch nichts ins Ausland.
Sagt also, man immer wegen der Sprache.
Weil die so ja gut, aber die Sprache, ist. Es gibt ja auch Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Ich gucke zum Beispiel gerade die letzte Staffel von Gomorra, diese italienische Mafia-Serie bei Sky. Und es ist natürlich eine ganz andere Erzählqualität, die in Deutschland niemand jemals erreicht hat. Muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt keine einzige deutsche Serie. Da gab es ja mal 4 Blocks in Berlin, wo dann eben mit Araber-Clans, die waren nicht schlecht, aber das kannst du mit Gomorra überhaupt nicht vergleichen. Und ich glaube, dazu gehört zuallererst mal der Mut, dass man nicht versucht, irgendwelche Formulare auszufüllen. Also so dieses, aber es muss dann das passieren. Und dann gucken wir hier, dass wir unseren Handlungsstrang nach 25 Minuten, muss es einen Höhepunkt geben, da muss es eine Erleichterung geben. Also es gibt ja so wirklich so Drehbuchschulen fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, wo du einfach siehst, die Personen müssen eine gewisse Wandlung mitmachen und so weiter. Und wenn man das einfach mal alles über den Haufen schmeißen würde, dann würde man auch Sachen kriegen, die plötzlich sehr, sehr überraschend sind und beziehungsweise einen dann auch fesseln. Ich habe zum Beispiel, da hat mir einer so einen Link geschickt, da gibt es so, was weiß ich, irgendwelche Kinofreaks und die auf dem YouTube-Channel, die machen jede Woche so Filmbesprechungen. Und die hatten Hanau jetzt dabei, diese Woche. Und die haben da eine Stunde drüber geredet, ja, und meinten dann eben die Inszenierung an sich, also der Chef Mennekes ist super, diese Tatdarstellung auch und so weiter. Dann fanden sie mich am Schluss als im Dokumentarteil, wo ich da durch Hanau fahre, das fanden sie daneben, das meinten sie wäre gar nicht nötig gewesen und so weiter. Haben dann aber gesagt, und das fand ich das Beste in der ganzen Sendung, weil das hat mir so ein bisschen, fand ich sehr positiv, ist aber der Boll erzählt eben Sachen ganz anders wie die anderen. Und deshalb ist es ein Film, den man sich angucken sollte. Das hat er schon bei Auschwitz gemacht, meinten sie, wo wir dann wirklich einfach das Töten gezeigt haben, Gaskammern und so. Und das fand ich ein großes Lob, weil es ja im Endeffekt so ist, was ist denn ein Künstler? Was ist denn, ist doch keine Kunst, Soko zu drehen vom Blatt Papier mit ein paar Schauspielern dahinzustellen, Kamera anzumachen, die dann ihren Text aufsagen. Sondern
da ist der Moment gekommen, wo Herbert Achternbusch noch einmal erwähnt werden sollte. Ja. Ein Mensch, der mich mehr geprägt hat, als er wusste, weil ich ihn nie kennengelernt habe. Anders als Franz Xaver Krötz, den ich kennenlernen durfte. Und Herbert Achternbusch ist mir so nahe gekommen mit dem Satz, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Damit habe ich zwar quasi 15 Jahre Tele5 betrieben. Und ein anderer Satz von Herbert Achternbusch ist überliefert zum Thema Kunst. Kunst kommt von Kontern und nicht von Können. Das ist die Aufgabe von Kunst, ist eben Kontrapunkte zu setzen und Aufmerksamkeit zu erregen auf Momente, die nicht im Mainstream versinken. Deswegen ist unser Podcast auch bei denen, die ihn hören, so beliebt, weil da eben was ganz anderes vorgetragen wird. Merkt euch den Satz, Kunst kommt von Kontern und ein Künstler ist Uwe Boll. Meine Enten rennen wieder übern
Ist der Hund schon hinterher oder
was? Nee. Ich gucke nur gerade, die kommen immer hoch, weil sie immer Hunger haben und sie sind mittlerweile abgerichtet darauf, dass da so ein Mann rumrennt, der mit Körnern durch die Gegend schmeißt. Nur bin ich gerade im Podcast, deswegen kann ich gerade nicht helfen. Also, Uwe Boll ist ein Künstler und er kontert mit seinen Werken regelmäßig. Manchmal hat er Filme gemacht, die nur Geld verdienen sollten, was sie dann auch ein paar Mal getan haben. Und manchmal hat er Filme gemacht, die nur das besprochen haben, was sie besprochen haben. Nur da eben nicht in Rücksichtnahme auf das, was vielleicht gedacht wird, gerne gesehen zu werden.
Ja. Aber ja, das ist eben so, wie es jetzt heutzutage gar nicht mehr so beliebt ist. Ich habe zum Beispiel gestern auch gelesen, der Jean-Jacques Benet ist tot.
Ja.
Der ist mit 74 gestorben und er hat damals ja gedreht Diva.
Ja.
Dieser sehr kultische Film und dann noch so ein Film mit Beatrice Dahl, so ein, wie hieß der nochmal? Der war aber ja sehr viel Sex drin und so weiter. So, das ist 30 Jahre her. Und dann habe ich mal so die Rückblenden da bei dem, also so die Nachrufe gelesen. Und danach kam eigentlich nichts mehr. Der hat noch einmal mit dem teuersten französischen Film danach gedreht, weil er ja hochgehypt wurde. Da haben sie ihm Geld ohne Ende gegeben mit Gérard Depardieu, der total gefloppt ist. Dann hat er noch ein, zwei andere Sachen gedreht. Also in 30 Jahren hat er danach irgendwie noch 3 Filme gedreht. Und dann hat er irgendwelche Bücher geschrieben und ist dann nach langer, schwerer Krankheit gestern oder vorgestern oder wie auch immer gestorben. Und da denkt man sich natürlich auch, das ist mal interessant zu sehen, war vielleicht auch seine eigene Schuld, keine Ahnung. Aber, dass jemand, der so in den Markt reinhämmert, wie mit Diva damals, kann ich mich noch genau daran erinnern, bin ich ins Broadway-Kino in Köln gegangen, um den Film zu sehen, ne? Dass der dann auch irgendwo, weil er ja eine sehr eigene Sprache hatte, auch eine sehr eigene Bildsprache, dass der dann auch irgendwo ausgesondert wurde. Und das war dann für den. Ne, nach dem Motto, ach so, du willst jetzt nicht typische, was weiß ich, Dings hier für uns drehen, ja, dann wirst du eben in die Geschichte eingehen als einer der Regisseure, die 2 interessante, gute Filme gedreht haben und danach vollkommen, also die letzten 25 Jahre hat er überhaupt keine Rolle mehr gespielt eben, und der ist mit 74 gestorben. Das heißt, ab dem 49. Lebensjahr war der im Prinzip aus der Filmbranche komplett ausgeschlossen. Und da weiß ich nicht, ob das Absicht war oder nicht Absicht. Und beim Achternbusch war es ja auch so ähnlich wie beim Schlingensief und so weiter, dass diese Leute ja auch immer einen erbärmlichen Kampf führen mussten, um überhaupt eine müde Mark zusammenzukriegen für Filme. Die haben ja oft die Filme gedreht quasi, deshalb waren die auch oft sehr preiswert und billig und so weiter. Ja, und dann kriegt er dann Bayerische Verdienstkreuz und dann wird dann hinterher gesagt, der war super und dies und jenes. Aber ja,
und keiner von denen, die ihm irgendwas umhängen, hat jemals irgendwas von ihm gesehen.
Weder gesehen noch bezahlt. Ja, aber weil er eben so ein Mensch war, ähnlich wie Frank Xaver Krötz und solche Leute, die einfach als Mensch sehr bekannt wurden, sehr in der Öffentlichkeit standen und auch immer wieder damals ja wegen das Gespenst, ne, weil es da ging ja um, da sind ja die Christen, die Katholiken in Bayern total ausgeflippt dagegen. Also er ist eigentlich sehr bekannt geworden durch den Skandal, den er da ausgelöst hat. Und das ist im Prinzip ist das wieder in ein Versagen der Gesellschaft und dann wird oft eben gerade im Kunstbereich wird dann eben später erst gemerkt, fing ja schon mit Van Gogh an, so nach dem Motto, oh, der hatte ja wirklich was drauf. Aber zu Lebzeiten haben wir lieber gecancelt und haben dann denselben mittelmäßigen Regisseuren einen Film nach dem anderen gegeben, um den zu drehen. Und das haben wir ja nun wirklich zuhauf.
Und da passt natürlich der Vorstoß der Landtagsfraktion der CDU in Sachsen-Anhalt, sowas gibt's wirklich, die nämlich gestern entschieden haben, dass sie beantragen werden, dass die ARD komplett eingestellt wird. Also Freunde dieses Systems sind es offensichtlich auch nicht. Sicherlich auch gespeist davon, dass in England die BBC von der Gebührenfinanzierung auf ein Abonnementsystem umgestellt werden soll, wenn es nach der Administration von Boris Johnson geht. Was sagst du dazu?
Ja, der Johnson hat ja sogar am Tag vor der Beerdigung von, wie hieß er nochmal, von der Queen, der Ehemann.
Philipp.
Ja, Philipp, hat dann doch auch Partys gemacht. Er hat ja anscheinend immer schön Partys gemacht.
Ja.
Trotz Infektionen und Lockdowns. Ja, das zeigt mir, er ist ein Mensch, der Spaß am Leben hat und sich selber überhaupt den Scheiß für seine eigenen Regeln interessiert. Ne? Wobei er ja bei der Partei in England, also er ist ja bei den Konservativen, sehr viel Gegenwind hat, weil er zu viel Lockdowns gemacht hat. Also er nimmt ja schon Corona auf der politischen Ebene sehr ernst und aber ähnlich wie in Bayern, würde ich mal sagen, ähnlich wie der Söder, hat er immer wieder sich selber auch verraten. Also weißt du, er macht dann alles zu, auf einmal ist wieder Freedom Day. Und das fand ich ja so geil, dass er jetzt, nachdem alle seinen Rücktritt fordern, dass dann seine einzige Antwort darauf war, am 26.01. ist Freedom Day. Scheiße, ja, wo die Infektionsraten sind. Ja. Und der Johnson ist ein Wirrkopf, wo die Frisur den Charakter widerspiegelt.
Bei dem darf man das komischerweise sagen. Ich bin von unserer Freundin Sandra gemaßregelt worden, dass ich doch den Karl Lauterbach nicht wegen seiner Frisur angehen soll. Aber da muss ich dann nochmal sagen, wir kommen aber gleich nochmal auf die BBC und die ARD-Nummer zurück, nicht, dass wir das vergessen. Das Äußere eines Menschen ist für mich schon wichtig. Denn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die kommunizieren mit ihrem Äußeren. Und wenn der Karl Lauterbach in der Maske war bei der ARD, um eine Schalte in den Tagesthemen zu machen und er hat ein wirres Haar, dann, weil er das dazu gemacht hat, nämlich dieses verrückte Professorsyndrom, weil die Maske selber hat einen Beruf. Ja, und die Haare, da war ich lange genug beim Fernsehen, die werden da gemacht. Und es ist nicht so, dass der verstrubbelt aussehen soll, aber er geht dann halt nochmal mit den Händen durch die Haare, damit er eben verstrubbelt aussieht. Das kann ich nicht beweisen, weil der Karl Lauterbach das nicht zugeben würde. Ich habe aber 30 Jahre beim Fernsehen gearbeitet und das Schönste war immer, mit Leuten zu arbeiten, die wussten, dass sie eitel sind. Und das Schwierigste war immer, mit Leuten zu arbeiten, die sich dafür geschämt haben, dass sie eitel sind. Und wenn man eitel ist und in der Öffentlichkeit steht, ist es allemal leichter, als wenn man so tun muss, als wäre man es nicht. Denn dann hat man noch ein Bündel mehr zu tragen. Und deswegen ist es schon wichtig, warum und wieso jemand sein Leben lang Fliege getragen hat, plötzlich verwuschelte Haare hat, dann wiederum nicht. Darf man fragen. Bei Boris Johnson ist es anerkannt als Kommunikationsmerkmal. Da darf man auch drüber herziehen, aber bei den eigenen Leuten nicht. Das ist doppelt gewichtet. BBC ist, sagen die Tories in England oder maßgebliche Leute. BBC ist ja aber eine Institution, anders als die ARD. Also die ARD wird im Ausland nicht gleichgesetzt mit Deutschland, aber die BBC und England gehören unmittelbar zusammen. Was ist denn da los?
Ja, es gibt ja da nicht ARD und ZDF, sondern nur ein öffentliches Ding, so die BBC. Und die BBC ist natürlich auch weltweit bekannt für News weltweit, Korrespondentennetz und so weiter. Durch die englische Sprache haben die Engländer natürlich schon immer den Vorteil gehabt, sowohl bei Film als auch im Fernsehen, weltweite Erfolge auch zu feiern. Ist einfach so, ne? Downton Abbey, wie auch immer. Es sind ja unglaublich viele auch erfolgreiche englische Fernsehserien, die dann überall weltweit verkauft wurden. Das war bei deutschen Sachen eigentlich nie wirklich der Fall. Und ich halte es natürlich auch in Sachsen-Anhalt oder was, die wollen ja die ARD abschaffen. Hier ist der Punkt. Es gibt unglaublich viel Korruption in Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt unglaublich viel Geld, was zum Fenster rausgeschmissen wird. Es gibt Stabsstellen, die sind vollkommen sinnlos. Und die Budgets von den öffentlich-rechtlichen Sendern könnten viel geringer sein. Ja, mit Verwaltungseinsparungen, ähnlich wie mit dem gesamten Beamtenapparat. So auch bei der BBC. Aber was wäre denn, wenn wir die wegnehmen würden? Ne, nimm mal die BBC weg, ARD, ZDF, RAI in Italien, nimm mal diese ganzen staatlichen Sender weg. Dann hast du Berlusconi, Bunga Bunga, hast Joko und Klaas und hast dann Nachrichtensender wie MTV, die aber weltweit wenig, sagen wir mal, Reportagen und so weiter wirklich machen, wenig Informationen mit Korrespondenten bekommen. Es wäre natürlich eine Schädigung. Und ich bin natürlich nicht dafür, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Deutschland
Ich auch nicht.
Ich bin nicht dafür, aber ich bin natürlich für einen revolutionären Umbruch.
Wer soll das denn machen? Die gerade, selber können es nicht.
Ne, die selber nicht. Da müssen mal andere Manager kommen und da müssen dann eben mal auch andere Leute mal die Ghetto führen und so weiter und so fort und keine Eigengewächse, wo dann eben mehr Mut passiert und mehr Risiko eingegangen wird und nicht immer nur auf selber gesetzt wird. Weil warum hat denn dieser Tatort, wie du sagst, diese hohe Einschaltquote? Weil da die Leute so gewöhnt sind. Wenn du um 7:45 am selben Tag sonntags Hanau zeigst, würden dort auch 7 Millionen Leute gucken. Ja, nee, wirklich. Die wären dann geschockt oder wie auch immer und würden sagen, was ist das denn? Aber gucken würden sie trotzdem, weil sie einfach, es gibt einfach...
Nichts anderes vorhaben.
Richtig, nichts anderes vorhaben. Und der klassische Fernsehzuschauer, der eben jetzt nicht, so wie wir schon sehr viel mit Netflix und Amazon Prime und so weiter am Hut hat, die gerade die Älteren, die setzen sich vor Fernsehen, machen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Programme, ist ihre Range, mehr gibt es nicht.
Ja,
und dann schalten die hin und her.
Ehrlich, das ist eine große Gefahr für die Kultur, weil ein System, das 8 Milliarden plus X, genau die Summe kennen Sie ja selber nicht, Jahr für Jahr einfährt, hat natürlich unglaubliche Möglichkeiten, die Kultur zu beeinflussen. Dadurch, dass wir aber Einschaltquoten abhängig programmieren, gerade das ZDF ist ja davon geeilt, bei den Zuschauern 3 plus haben sie die höchsten Einschaltquoten aller Zeiten gehabt im letzten Jahr, weil sie eben diese Krimi-minded auch für ein älteres Publikum programmieren und alles, was jünger ist, in diese Funkstrecke abschieben, funktioniert das System so eben dann gar nicht mehr, weil das Innovation dann gar keine Chance mehr hat. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil von außen keine Einflüsse kommen, weil du richtigerweise sagst, die Produzentenlandschaft ist öffentlich-rechtlich geprägt und rein kommst du da nicht. Du kommst da nicht rein, es sei denn, du kennst einen, der ganz oben drin ist. Aber dann gibt's da auch wieder Selbstreinigungskräfte. Und dadurch, dass das Publikum ja immer älter wird und immer noch aber auf die Jugendlichen geguckt wird, die gar nicht existieren, die können gar nicht gucken, weil die gar nicht gezeugt werden, aber die Alten immer mehr zu Hause sitzen und ständig durch ihre Anwesenheit diese Einschaltquote manipulieren, wird Innovation gar nicht mehr stattfinden. Wir werden zugeschüttet mit Krimis und da muss man dann die Frage strukturell schon mal stellen, brauchen wir wirklich einen Sender oder Senderverbünde, weil du musst dir mal One von der ARD angucken, das ist auch ein Wiederholungskanal oder ZDF Neo, die sind mittlerweile zu richtiger Größe geriert, aber die zeigen nur Inspektor Barnaby Wiederholungen und Bares für Rares. Also das ist nicht der Auftrag von Öffentlich-Rechtlichen, sich dann selber auch nochmal zu replizieren, weil die Privaten, das sage ich nicht ganz ohne Hintergrund, dann natürlich immer engere Korridore haben, in denen sie sich bewegen, weil sie ja nicht unverändert Geldmengen zur Verfügung stehen haben, was bei den öffentlichen Rechtlichen durch die Gebührenfinanzierung plus etwas Werbefinanzierung eben sehr wohl gegeben ist. Also die Ungerechtigkeiten, die gehen da immer weiter voran.
Ja, das ist ja der Punkt. Also wenn ich jetzt als Uwe Boll rede, als Filmemacher, ja, dann wäre ich natürlich für die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Sender, weil die nichts für mich getan haben. Weil die mich isoliert haben, totgeschwiegen haben, weggeschubst haben, ignoriert haben, weil die öffentlich-rechtlichen Sender kontrollieren ja auch nochmal die im Prinzip unterm Strich 400-500 Millionen Filmförderung, also nochmal freies Geld, was dann Produktionen noch on top ausbezahlt wird, damit die Budgets ein bisschen höher ausfallen können. Da in diesem Konzern, sozusagen in diesem Konzert, habe ich leider nie mitspielen können und habe aber im eigenen Leib ja gesehen, wo ich für Taunusfilme so gearbeitet habe, wie zutiefst diese Strukturen aufgebaut sind auf eine Buddy-Wirtschaft. So, also der eine gibt es dem anderen, dann, ach, was, jetzt müssen wir das absetzen, dann geben wir euch ein anderes Fernsehspiel noch als Ersatz. Während freie Produzenten schicken irgendwelche Drehbücher dahin und kriegen dann standardmäßig die Absagen. Und das ist ungerecht. Und das ist wirklich scheiße. Ja, und ich sehe einen großen Bedarf im Unterhaltungsbereich, dass sie sich auch ein bisschen zurückziehen müssen. Immer mehr Sender, immer mehr, die greifen ja auch dann die Werbeeinnahmen ab, die sonst die Privatsender mal kriegen können. Ne? Also es ist ja auch so, dass die Tatsache, weiß noch, wo früher kaum Werbung lief bei ARD und ZDF und dann wurde das immer weiter erweitert, auch auf samstags, auch auf nach 20 Uhr, dann können eben Produktsponsoring noch auftreten und so weiter. Die haben alles getan, um die Privatsender kaputt zu machen. Die haben auch jetzt alles getan, um die Streamer klein zu halten. Die investieren hunderte von Millionen in ihre Streamingdienste, die Mediatheken und so weiter, weil die natürlich einen enormen Wettbewerbsvorteil haben. Es ist alles freies Geld. Das muss nicht erwirtschaftet werden, wie bei Netflix durch Abos. Oder Prime bei, durch Verkäufe oder ZDF, Sat1, Pro7, RTL durch Werbung. So.
Aber die Diskussion findet nirgendwo statt, außer als im Öffentlich-Rechtlichen, wo sie stattfinden könnte, weil der gesamte gesellschaftliche Konnex da stattfindet. Und das werden die nicht machen. Das werden sie abschieben. ZDF Neo 23.35 Uhr darf dann vielleicht nochmal Oliver Kalkofer auftreten. Das wird nicht diskutiert, es wird totgeschwiegen. Und wir haben mittlerweile eine Debattenkultur. Ja, es ist richtig, wir können alle immer und zu jeder Zeit sagen, was wir wollen, das stimmt, aber es ist nicht gehört, weil es einfach weggeschoben wird als ewiger Querulant. Ja? Und das ist eben gesellschaftliches Kitt, gerade die Öffentlich-Rechtlichen fungieren als solches. Die sind auch in weiten Teilen bemüht, das zu tun, aber sie sind in der Selbstkritik und in der Eigenreflexion wirklich schwach.
Das hundertprozentig, weil sie natürlich auch, da ist wieder, kommt wieder dein Paradesatz, den du ja ewig sagst, dieses Stehen eben im Salary, also die leben ja nun mal davon, von ihrer Position. Und die wissen auch, dass wenn der jetzt, dass sie jetzt nicht ihre Redakteursproduktion, Position irgendwo verlieren und werden dann urplötzlich der Top-Produzent selber. Das wissen sie, dass das nicht passieren wird. Das ist alles, was sie haben. Und das wollen sie weder aufs Spiel setzen, deshalb immer mehr von demselben. Und das wollen sie aber auch nicht sozusagen zu sehr in die Diskussion stellen, weil dann käme ja raus, wir brauchen auch komplett anderes Personal, weil ihr seid dazu gar nicht in der Lage, irgendwelche Drehbücher, die vielleicht ein bisschen andersartig strukturiert sind, überhaupt zu verstehen oder denen auch mal eine Chance zu geben.
Ja, Michel Houellebecq hat ein neues Buch geschrieben.
Der Houellebecq,
ja. Vernichtung.
Ja. Ich habe es noch nicht gelesen, sondern nur Artikel darüber gelesen. Ja.
Ich bin drauf gekommen, weil ich bin ja absoluter Fan von ihm. Er legt wirklich, er ist der Literatenboll. Er legt wirklich den Finger in die Wunde. Er seziert das, was im menschlichen Dasein wirklich stattfindet. Und für viele natürlich unerträglich, dieser Mann, weil er ja dann auch aufs Optische zurückgeworfen wird. Und er hat natürlich von so einem linksliberalen Vorzeigemenschen ist er immer mehr im Ansehen der Linksliberalen, die das geblieben sind, so ein rechter Potentat geworden. Ist er aber gar nicht, sondern er ist einfach nur ein Sezierer nach wie vor. Und ich habe mir das jetzt gekauft, weil ich in der FAZ einen Replik darüber gelesen habe, wo der Rezensierende nahezu angewidert war. Aber schreiben musste, es ist aber leider ein Meisterwerk.
Genau, das habe ich auch gelesen.
Das fand ist ich es. Super. Das ist es auch. Ich habe es jetzt zur Hälfte durch. Es ist einfach großartig. Er kann diese Menschen unglaublich gut beschreiben, im Gegensatz zu Drehbuchautoren von Tatorten. Ja, du kommst da total mit. Du kennst diese Leute, die er da beschreibt. Also ein sehr wahrnehmender Mensch und du kommst auch in diese französische Gesellschaft komischerweise total rein. Du bist plötzlich Teil dieser Franzosengesellschaft, die genauso degeneriert ist wie die unsere, die ja noch viel mehr mit Eliten arbeitet und nur aus gewissen Zuchtstationen ihre Eliten eben rekrutiert. Das ist bei uns ja tatsächlich nicht der Fall. Da werden die Stationen erst geöffnet, wenn die Erwachsenen kommen. Dann werden die Tore aufgemacht. Komm rein, du bist jetzt bei uns und halt die Fresse, dann bist du gut versorgt. Das ist da noch mal schlimmer und in England sowieso. Aber sehr, sehr zu empfehlen, Michel Houellebecq vernichten heißt das Buch.
Und er hat gesagt, es ist vielleicht sein letztes Buch.
Hat er schon mal gesagt.
Ja, genau. Das ist der alte Trick, da verkauft man natürlich mehr. Ne?
Ja. Und wie die Rolling Stones mit der letzten Tournee.
Ja, diese war vor 30 Jahren. Und seitdem sind sie noch 25 Mal auf
Welt. So, sieben Handballer heute Morgen, Stand heute, sieben Handballer haben, wie viel Spieler spielen in einer Mannschaft? Sechs
und ein Torwart. Und dann hast du natürlich, jetzt wollen sie noch weitere Spieler nachnominieren, weil jetzt stehen sie.
Die kommen aber alle schon mit Omikron an, ne?
Ist denn Polen, das Spiel gegen Polen heute?
Ja, das ist dann quasi schon gewesen, wenn die Leute das hier hören. Ach so, aber okay, wir sind ja durch, weil wir die ersten beiden gewonnen haben.
Genau, dann wird es natürlich schwer, weil Schweden und Spanien kommen dann auf uns zu in der Zwischenrunde.
Ja, aber wenn die alle Infizierte sind, dann ist das ja quasi eine BWM.
So am Schluss ist es das. Wird übrigens auch jetzt, wir haben ganz vergessen, dass bald in China die Olympischen Spiele irgendwie stattfinden.
Gucke ich nicht.
Wird auch katastrophal.
Gucke ich nicht.
Dann haben wir hinterher Katar zur sechsten Welle im Dezember nächsten Jahres.
Gucke ich nicht.
Also wir haben noch viel, wo wir begeistert drauf warten. Zum Beispiel
ich finde es ein bisschen tragisch jetzt, als älterer Mann, der im körperlichen Verfall, um den Beginn der Sendung nochmal aufzugreifen, befindlich ist, dass mir so viele freudvolle Sachen genommen werden. Tatort war so ein Thema. Mhm. Die Fußball-Bundesliga, wenn dann Bielefeld gegen Fürth spielt, dann kann ich irgendwann auch nicht mehr mithalten. Ich freue mich schon heute Abend, auch das wird dann schon gelaufen sein, haben wir ein kleines Dorf-Hearing hier mit FC Köln gegen Hamburger Sportverein bei Sport 1. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Da fließen Tränen, weil natürlich hier oben alle HSV-Fans sind. Und ich glaube schon, dass die Kölner dann gewinnen, auch wenn sie erbärmlich gegen Bayern München untergegangen sind. Und ich finde übrigens die Mütze auch erbärmlich, die dieser Trainer da immer aufhat. Und der Neuer hat sich die geklaut und der sah aus wie so ein Kleingarten-Vorsitzender, Kassenwart.
Also ja, aber was sich doch am letzten Wochenende wieder brutals gezeigt hat. Ich meine, dein Team hat gegen mein Team gewonnen, ja, und der Sommer hat 2 Elfmeter gehalten. Trotzdem hat Gladbach verloren. Nutzt Gladbach nix. Ist in einer ganz großen Krise. Aber wichtig war einfach, man konnte einfach nochmal sehen, diese überraschungspositiven Mannschaften wie Köln und Freiburg sind dann eben doch am Ende, wenn es um die ganz große Nummer geht. Und das zeigt eben auch diese Zweitklassigkeit der Bundesliga insgesamt. Während die Engländer 6-7 Mannschaften haben, die wirklich international top mithalten können, haben wir eigentlich nur eine und Dortmund ab und zu mal in Vollbesetzung, wenn sie einen guten Tag haben. Aber sonst ist eigentlich nur eine Mannschaft in der Bundesliga. Und dann, wenn man dann eben in Köln 4-1 gewinnt, das zeigt eben auch, dass da vollkommen Klassenunterschiede einfach sind.
Die Wahrheit ist aber auch, wir sind natürlich zweitklassig, weil wir ein sehr stringentes Corona-Management haben, während in England, Italien, Spanien die Einnahmen weiter fließen, weil ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten da sind, nehmen wir jetzt auch noch die Zuschauer weg. Und wenn der Kehl war am Sonntag im Fernsehen, hat gesagt, uns fehlen 6-stellige Umsätze seit Corona, kannst du irgendwann niemanden mehr halten. Du kannst ja jetzt nicht im Haaland, musst du ja verkaufen, weil du das Geld ja brauchst.
Ja, aber die anderen Länder haben da auch Shutdowns und weniger Einnahmen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate als Sponsor hinten dran und da wird einfach dann 150 Millionen reingesteckt in Schwarzgeldern. Also das wird dann gar kein mehr mitgeteilt, weil ja Financial Fairplay, da lachen die sich ja tot und wir halten uns dran. Also es ist schon schwierig, aber es ist wirklich auch so, dass die Reihe nach Dortmund, die haben regelmäßig solche Aussetzer, die auch nicht mehr vertretbar sind. Also du musst dann absolut, schon als Eintracht Frankfurt und als Borussia Mönchengladbach und auch als Bayer Leverkusen und erst recht als VfL Wolfsburg mit den Möglichkeiten, die du hast, schon dann Greuther führt und Bielefeld auch niederhalten. Da darfst du nicht gegen verlieren.
Du hast ja auch gesehen, was Bayern, wie Bayern Dortmund fertig gemacht hat. Ne? War ja auch ein hohes Ergebnis, glaube ich, nochmal. Also, was war das? 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, wie auch immer. Die Dortmund haben eine Klatsche gekriegt. Dafür ist der Lewandowski Fußballer des Jahres da geworden von der FIFA. Messis Gesicht rutschte ihm fast.
Wofür will Messi denn jetzt mal ausgezeichnet werden? Das ist doch jetzt auch das Beste vorbei.
Ja, aber absolut. Das zeigt die gesamte Arroganz. Und es geht dem Messi sowieso nur um die Kohle. Der hat bei mir so verschissen, seit er in Barcelona diesen tränenreichen Abschied gemacht hat und so getan hat. Ach, das ist meine Heimat. Aber wenn er mir nicht 50 Millionen im Jahr zahlt, bin ich weg. Ne? Da hätte er mal sagen können, das ist meine Heimat. Ich spiele für 5 Millionen weiter. Das ist für andere auch noch Geld. Ja, aber das ist für die natürlich Hanebüchen. Und auch diese, dass jetzt der Djokovic zum neuen Hero gemacht wird, finde ich auch absolut lächerlich.
Ja, ist es. Ja, also es ist aber auch lächerlich, dass die Tagesschau das als Meldung Nummer 1 bringt.
Richtig.
Also, sorry, ja, ehrlich.
Genau. Sind wir alle ist so traurig, dass der beste Tennisspieler nicht mitspielen kann. Da wird ein riesen Zinnober gemacht. Er hätte sich ja scheiße nochmal impfen lassen können, wäre das ganze Problem nie aufgetreten. Ja, da musst du nicht fuschen, da musst du keine Tests fuschen oder sonst irgendwas. Und also ich finde das total lachhaft. Und dann auch der serbische Präsident so, das ist, weil alle gegen uns sind. Ja, sind wir sein. Ja auch alle. Ne?
So, also, ich habe übrigens noch eine Wette laufen, noch im Fußball aufzunehmen. Ich wette, dass Bayern München Erling Haaland kauft.
Das wäre eine gute, wäre auch für Bayern natürlich gut. Ne? Das wäre natürlich für Lewandowski problematisch, aber Lewandowski wird ja
auch Lewandowski will ja auch weg.
Und der Müller wird
2 Jahre zu Juventus. Genau. Also und Lewandowski ist jetzt knapp 34. Ja. Und der Haaland ist 21, also das passt wie Arsch auf Eimer und ich glaube, der Haaland käme auch ganz gut mit Bayern München zurecht. Ja, man kann die, also man hat mit Sané und Gnabry Spieler, die so einen Spieler auch gut einsetzen können.
Der
ja,
Haaland also, ist eben schnell und kann einfach in die Lücken vorstoßen, sehr, sehr flott. Ja. Und von daher wäre das sicherlich auch nicht verkehrt. Ne?
Aber teuer.
Ja, 100 Millionen mindestens, würde ich mal sagen. Ja. Also, dann sage ich doch, wir sind da zu Ende für heute.
Und dann sagt der Uwe Boll.
Tschüss.